im Gespräch. Gastgeber Michael Koch.
Ich war früher in Niederösterreich, kenne das Rote Kreuz sehr gut, weil ich selbst in leitender Position in einer Bezirksstelle war. Nein, die Ausbildung des Personals ist zu gering. Außerdem wird die bestehende, geforderte Ausbildung auch nicht überprüft. Es sind heute noch immer Leute mit einem Erste-Hilfe-Kurs und die fahren angeblich eh nur die Leute ins Krankenhaus zur Ambulanz. Aber was ist, wenn die zu einem Unfall kommen? Da müssen sie als normale Rettungspersonal handeln. Das ist also unverantwortlich. Es passieren Dinge, die man gar nicht schildern kann, die man immer wieder sieht und hört.
Ja, soweit ein Anrufer heute Vormittag. Wenn Sanitäter ohne Arzt am Unfallort sind, dann führt das für die Patienten oft direkt in die Pathologie. Das ist ein ziemlich provokanter Satz, den Sie da in einem Zeitungsinterview gesagt haben, Professor Fritz Sterz. Das muss in den Ohren der mehr als 30.000 Sanitäter ja wie Sippenhaftung oder wie Pauschalverunglimpfung klingen. Wie haben Sie es denn gemeint?
Also als Verunglimpfung der Sanitäter sicher nicht, weil ich erlebe sie ja tagtäglich in der Notfallaufnahme im allgemeinen Krankenhaus und das sind eigentlich alles super Burschen. Und eigentlich, wenn Sie den Satz weiterlesen, habe ich so gemeint, dass die in der Luft hängen. Von weder einer Organisation, noch von einer politischen Partei, noch von der Bevölkerung wird eigentlich ihre Arbeit wirklich anerkannt. Ich kenne so und so viele Leute, die nach Deutschland fahren, ihre Sanitäterausbildung machen. Ich kenne so und so viele Leute, die sich freiwillig in Stunden dieser Ausbildung hingeben, zu mir kommen, in Notfallaufnahme wissen wollen. Dann gehen sie wieder zurück ins Feld hinaus und Anerkennung haben die keine. Weder Berufsbild noch irgendeine Anerkennung in den verantwortlichen Personen. Und natürlich auch keine Kompetenzen. Es kann doch nicht sein, dass heute, wenn Sie am Flughafen ins Flugzeug steigen, American Airlines, wir können Werbung machen, dort darf Sie die Stewardess defibrillieren, also Elektroschocken, wenn Sie Kammerflimmern haben. Kaum machen Sie die Tür auf und es kommt der niederösterreichische Rettungswagen, darf nicht einmal der Sanitäter einmal riechen zum Defibrillator. Und das, weil keine Anerkennung vorhanden ist, nicht weil sie es nicht können und nicht würden wollen, sondern weil sie nicht anerkannt werden und weil der politische Wille nicht da ist, ihnen das zu erlauben und natürlich auch gesetzlich zu erlauben.
Was der Professor Sterz da sagt, das sagt er nicht nur als Internist am Wiener AKH, sondern auch als früherer Chefarzt des Roten Kreuzes in der Bundeshauptstadt. Ingenieur Volkmar Burger, Sie sind der Landesrettungskommandant in Niederösterreich und da waren auch Vorwürfe an die Hilfsorganisationen, auch an Ihre dabei.
Ja, ich kann also diese Vorwürfe nicht bestätigen. Ich kann auch nicht bestätigen, weil mir kein Fall bekannt ist, dass Sanitäter nur mit einem ersten Hilfekurs überhaupt im Rettungswesen tätig sind. Sie müssten ja eigentlich, müssten wir wissen, und der Herr Landesrat Wagner ist ja auch mit hier heute in der Runde, dass wir in Niederösterreich den Notarztrettungswagen rund um die Uhr in den Dienst gestellt haben und an 24 vom Raumordnungsbeirat festgelegten Standorten den Rettungsdienst mit Notärzten rund um die Uhr versehen. Wenn natürlich, wie hier gesagt wurde, zufällig irgendein Sanitäter zu einem Notfall kommt, dann hat er in erster Linie die Pflicht, erste Hilfe zu leisten und den Notarzt herbeizurufen.
Mehr darf er
das kann
auch nicht.
Ja, mehr darf er also sicher nicht. Er darf also die notfallmedizinischen Maßnahmen und er hat auch gar keine Möglichkeiten dazu nicht setzen. Dann ist nach dem Ärztegesetz dürfen das nur Ärzte in Österreich. Wir haben keine amerikanischen Verhältnisse und auch keine amerikanischen Gesetze.
Der dritte Teilnehmer, um in unserer Runde fortzufahren, das ist Jakob Grumbach. Er ist Sekretär der Gewerkschaft Handel, Transport und Verkehr. Herr Grumbach, Sie fordern eine massive Verbesserung der Ausbildung und Sie haben sogar gewerkschaftliche Maßnahmen angedroht, Stichwort Blockade, Stichwort Streikaktionen.
Ja, offensichtlich geht es in Österreich nicht anders. Wir bemühen uns, drei Fachgewerkschaften seit 10 Jahren, die Ausbildung natürlich in erster Linie des beruflichen Personales zu erhöhen, weil nur für die sind wir zuständig. Aber außer Studien, außer viel Rederei kommt im Endeffekt nicht viel heraus, bis auf eine Ausnahme. Gott sei Dank, schon mehr als 2 Jahre her, haben wir Gewerkschaften, Ärztekammervertreter und Organisationen eigentlich einen Konsens gefunden über erweiterte Maßnahmen, die wir aus der Praxis als notwendig halten.
Aber die sind noch nicht umgesetzt worden.
Aber die Schere was Organisationen an Ausbildungsdauer und Inhalten verstehen für diese Maßnahmen und Gewerkschaften und Ärztekammer, die Schere geht diametral auseinander.
Zu unserem heutigen Thema passend, da gibt es auch eine Studie, und zwar von der Akademie für Gesundheitswesen, und die ist in manchen Details doch ziemlich bestürzend, und dazu habe ich heute Mittag mit dem Projektverantwortlichen telefoniert, mit Christian Müller.
Der Ist-Zustand in Österreich ist leider etwas mehr als problematisch, muss ich sagen. Bei den Hauptamtlichen eben diese 135-stündige Ausbildung, die einzig gesetzlich geregelte Richtlinie in diesem Gesamtgebiet, wobei noch 2 Jahre Zeit sind, diese Ausbildung zu absolvieren. Bei den Freiwilligen gibt es leider überhaupt keine gesetzliche Regelung. Das ist einmal der Ist-Zustand aus Österreich. Wir haben auch eine Berufsweltstudie gemacht und dabei kommt eben heraus, dass die Sanitäter sich extrem schlecht ausgebildet fühlen. Ganz einfach, nämlich jetzt nicht bezogen auf die Organisationen, auf die Qualität der Ausbildung primär jetzt einmal, sondern eigentlich auf das, auf ihr Anforderungsprofil hinaus. Und dabei kam eben heraus, dass man das jährlich 520 Personen, also Unfallopfer, überleben könnten und dass vor allem, was Herz-Kreislauf-Stillstand betrifft, hier durch qualifizierte und rasche Hilfe doch im Personenkreis von 2.000 bis 3.000 Personen jährlich überleben könnten.
Ja, wenn man das jetzt zusammenzählt, also 2.500 bis 3.000 Menschen könnten jedes Jahr überleben, würde es mehr qualifizierte Hilfe, vor allem auch von Sanitätern geben, natürlich auch von den Laienhelfern. Ewald Wagner, schon zuerst in der Runde angesprochen, das sind schon auch Vorwürfe gegen die Politik zu erheben. Was tun Sie denn konkret als derjenige, der für Gesundheitsfragen in unserem Bundesland zuständiger Landesrat, gegen derartige Zustände, gegen derartige auch Vorwürfe?
Ich glaube, zum Ersten muss man einmal sagen, wie sich das Rettungswesen entwickelt hat, nämlich aus einer großen Schar von Freiwilligen heraus. Und ich glaube, man macht es jetzt ein bisschen zu einfach, jetzt sozusagen pauschal zu sagen, die sind alle schlecht ausgebildet. Und man darf es ja nicht vergessen, da gibt es eine Studie in Niederösterreich, müsste man die Freiwilligen in Niederösterreich ersetzen durch Hauptamtliche, würde das bedeuten 6.300 Hauptamtliche, super, ein toller Beschäftigungseffekt, aber 3 Milliarden Schilling kosten. Die Frage, wer soll es bezahlen?
Aber von diesen 2.500, 3.000, die da gerade angesprochen worden sind, die überleben könnten, da gehen ein paar hundert auch auf Niederösterreichs
langsam,
Konto.
Langsam. Und das Zweite ist, dass wir ja in Niederösterreich uns doch zu Recht, glaube ich, auf die Fahnen heften, dass in den letzten Jahren hier ein flächendeckendes Notarztsystem geschaffen wurde und dass wir, in, wie schon gesagt, 24 Einsatzstellen hier diese Notarztstellen haben, dass immer ein Notarzt eben auch mitfährt und dass wir es im Vergleich zur deutschen Norm nicht 100.000 Einwohner, sondern nur 62.000 Einwohner auf einen Notarztstandort haben. Dass also von der Erreichbarkeit, da gibt es auch gute Ziffern, im Wesentlichen, dass alles sehr gut funktioniert. Natürlich gibt es auch extrem Weitgebiete, Gebiete, die also eben schon im Voralpengebiet liegen, wo es im Winter, das ist dann problematisch, ist schon klar. Nur um es gleich deutlich zu sagen, allein dieses Notarztsystem in Niederösterreich kostet 100 Millionen Schilling, das, was wir heute haben.
Und bessere Ausbildung, wie etwa der Professor Sterz fordert,
nein,
wäre das nicht zu finanzieren.
Nein, keine Frage. Und da haben wir ja schon, da gibt es ja Symposien in Niederösterreich und so weiter. Und es ist schon klar gewesen, dass man versuchen muss, die Ausbildung ständig an die neue Zeit anzupassen. Und gegen mehr Ausbildung hat auch niemand etwas. Ich habe nur das Problem, wenn man also jetzt versucht, was man ja schon einmal versucht hat, zu sagen, ja, wir brauchen in Zukunft lauter Leute, die das berufsmäßig machen, dann fürchte ich sehr, dass wir zwar etwas sehr Gutes in den Raum gestellt haben, aber wir werden die Freiwilligen vertreiben und wir werden auf der anderen Seite das Ganze nicht finanzieren können. Und das darf man in Zeiten wie dies doch auch einmal sagen.
Professor Stürz?
Also, ich bin selber jahrelang Freiwilliger gewesen, habe mich stundenlang ausgebildet, freiwillig. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine freiwillige Krankenschwester mit den ganzen Krankenhäusern. Das würden Sie auch nicht mehr akzeptieren. Vor Jahren hatten Sie das Josephinum, wo die freiwilligen Krankenschwestern herumgerannt sind. Da ist dann Billo da aufgetreten und hat gesagt, wir brauchen Krankenschwesterschulen. Dann haben die Politiker genauso geantwortet wie Sie. Dann werden wir die ganzen Freiwilligen vertreiben aus den Krankenhäusern. Naja, Präklinik ist einmal der verlängerte Arm des Krankenhauses. Und wenn Sie nicht akzeptieren wollen, dass Sie dort auch Fachkräfte brauchen, die berufsanerkannt werden, ich habe nichts gesagt, dass die Freiwilligen schlecht sind. Ich habe gesagt, die müssen das alles freiwillig machen. Und dann kommen sie raus und dann haben sie nicht einmal Anerkennung, außer vielleicht einen Stern oder sonst. sonst also irgendwas. Aber Berufsschutz, Berufsbild haben sie keinen. Stellen Sie sich vor, dem passiert was. Der lässt seine invaliden Kinder daheim, hat überhaupt keinen Berufsschutz, weil er keine Anerkennung hat. Und gesetzlich hat jeder Zuckerbäcker, jeder Mechaniker, jeder Hilfsarbeiter bald schon mehr Anerkennung in Österreich als wie ein freiwilliger oder hauptberuflich Tätiger. Schauen Sie über die Grenzen. In Ungarn werden die Sanitäter 3 Jahre ausgebildet und die können sich das leisten. Die Tschechen können
Herr
sich
Burgers,
das leisten.
Sind Sie als Wir Chef des Roten Kreuzes in Niederösterreich mit der Ausbildung, mit der Situation, auch der Absicherung, wie es der Professor Sterz gerade angesprochen hat, zufrieden?
Ich bin mit der Absicherung der hauptberuflichen Mitarbeiter natürlich nicht zufrieden. Ich vergönne Ihnen eine bessere Absicherung, ich wünsche auch eine solche.
Bitte. Ganz konkret, also was soll da
ganz konkret
werden?
Aber man muss einmal klar davon ausgehen, hier verwechselt man schon Äpfel mit Birnen. Wir haben also bei den gesamten Kranken- und Rettungstransportdienst eine überwiegende Anzahl, eine weitaus überwiegende Anzahl, und zwar mehr als 84% reine Ambulanzfahrten und reine Krankentransportfahrten. Hier, rein theoretisch, brauchen Sie überhaupt keine Ausbildung. Schon
Sie
kein Taxi, überhaupt nicht mehr.
Dürfte
überhaupt nicht mehr vor Ort. Ja, glauben Sie, stimmt auch nicht, was Sie sagen, Herr Professor, stimmt auch nicht.
Nein, ich sage Ihnen, jeder Schilling, der in
Mecklenburg investiert, es wäre lang, darüber zu diskutieren, aber das verstehen Sie offensichtlich nicht, weil Sie also in der Wirtschaftlichkeit hier nicht tätig sind.
Nein, ich bin Patient.
Ja, das ist sehr gut. Also ich bin auch für den Menschen. Die Frage für das Rote Kreuz. Wir brauchen hier Spezialisten dort, wo wir Notfallpatienten haben. Dort brauchen wir Spezialisten.
Das ist aber oft halt nicht im Voraus zu erkennen, ob es ein Notfallpatient ist.
Das ist unsere Aufgabe in der Leitstelle. Wer es in der Leitstelle nicht versteht, das richtige Rettungsmittel zum richtigen Zeitpunkt dorthin zu schicken, der hat versagt, aber nicht der Sanitäter, der dort nichts macht. Und was wir noch brauchen, das muss man auch einmal ehrlich sagen, den Willen der Bevölkerung, erst Hilfe zu leisten, erste Hilfemaßnahmen zu setzen. Wir gehen herum wie die Prediger. Der Landesrat zeigt schon auf seine Broschüre. Hier haben Sie einen Professor, er soll sagen, ob es nicht wahr ist. Die ersten 3 bis 5 Minuten sind bei einem solchen Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand mit diesen Problemen entscheidend. Es gibt keinen Rettungsdienst der Welt, der in den ersten 3 bis 5 Minuten einen solchen Patienten betreuen könnte.
Was können, was dürfen und was sollen die Sanitäter im Rettungsdienst? Darum geht es heute im Gespräch und Sie können mitdiskutieren. 0660 69 10 ist unser direkter Draht für Sie und gleich vorneweg ein bisschen die Bitte um Verständnis, sollten heute nicht zu viele Hörer in unsere große Runde mit dazukommen. Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen, wie das am Vormittag schon viele Höranrufer getan haben.
Ich habe eine schwerkranke Frau zu Hause, bin schon einige Male ins Krankenhaus gefahren, in Niederösterreich in der Nähe von Scheibs ist das Personal nicht geschult. Es fahren immer als Helfer ältere Leute, Pensionisten mit, die weder tragen können noch den Patienten behandeln, wenn ihm schlecht ist.
Ich glaube nicht, dass sie ausreichend geschult sind. Und ich möchte nie in die Situation kommen, dass ich einen Rettungswagen brauche.
Ich hatte in der letzten Zeit schon sehr viel mit Sanitäter bzw. Rettung zu tun. Ich kann nur sagen, ich glaube für mich, sie sind bestens ausgebildet. Mit Rettung und Sanitätern habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Ständige Fortbildung ist aber notwendig.
Ja, soweit eine kurze Zusammenfassung, eine bunte Mischung jetzt an Pro und an Contra. Es ist jetzt schon angesprochen worden, Herr Landesrat, die Broschüre, das heißt eine Aktion des Landes Niederösterreich, wo es um diese Ersthilfe gehen soll. Eine Ersthilfe, die derzeit nicht gut funktioniert, muss man sagen, in unserem Land, kann die das Problem Sanitäter, das wir da heute diskutieren, aber quasi abfedern?
Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich brauchen wir eine möglichst professionelle Organisation, die im Falle des Notfalls, also bei internistischen oder auch bei Unfällen, eben eingreifen kann. Das ist überhaupt keine Frage. Nur es ist, und das haben wir erst bei einer Pressekonferenz vor 10 Tagen gehört von Ärzten, dass es natürlich ganz wichtig ist, auch die Menschen dazu zu kriegen, kriegen, dass sie im Notfall schon vorher etwas tun. Es ist einfach zu wenig.
Aber das ist halt die Angst vieler so groß, dass sie sagen, da lasse ich mich auf den...
Ich verstehe das auch und ich muss Ihnen sagen, ich wüsste auch nicht, wenn ich zu einem Unfall dazukomme, was ich tue. Das ist überhaupt keine Frage. Diese Schwelle einmal zu überspringen, ist ja die große Schwierigkeit. Aber es ist zu wenig, wie es uns gesagt worden ist, dass dann halt der auf den Notarzt wartet in der Tierstadt, sagt, und jetzt kommt es nach 8 Minuten, statt dass er selber was getan hätte. Nur diese Schwelle zu überspringen, das ist die wichtige Aufgabe für die Zukunft. Dass wir es andere brauchen, ist gar keine Frage.
Telefon habe ich jetzt die Erna. Grüß Gott.
Schönen guten Tag.
Sie haben die Diskussion mitverfolgt.
Ja.
Wie ist denn Ihre Position?
Also ich muss sagen, die Sanitäter sind vortrefflich ausgebildet bei uns und es ist auch ein unermüdlicher persönlicher Einsatz.
Wo sind Sie zu Hause?
In Krems. Aber das Problem ist das, am Telefon hat mich persönlich betroffen, am 6:30, Wochentag. Ich rufe an, es war ein Dampferschluss, es hat sich erst noch herausgestellt. Wir rufen die Rettung. Die Rettung ist ein Mann am Telefon und sagt, es tut mir leid, wenn Sie keine Einweisung haben, holen wir Sie nicht. Na gut, es ist kein Arzt zum Erreichen, über Funk und 1000 Scherze, dann haben wir ihn erreicht. Der ist gekommen, sagt, um Gottes Willen sofort ins Krankenhaus. Rufen wir wieder die Rettung, sagt der wieder, ja, haben Sie jetzt eine Einweisung oder nicht, sonst holen wir Sie wieder nicht. Na gut, wir haben eine Einweisung. Ich meine, da fangen Sie ja dann an. Und jetzt habe ich das agiert dann,
ja.
Hat geheißen, na ja gut, da ist halt einer gesessen, der sich nicht auskennt. Solche Leute kennen nicht das Telefon, weil da kann es wirklich um was gehen.
Ist das eine Frage der Ausbildung, Kinschaburger?
Das ist eine Frage der Ausbildung, aber nicht eine Frage der Ausbildung des Sanitäters, sondern des Journaldienstes.
Ist der kein medizinisch gebildeter?
Nein, das hat zum Grundsatz, Sie sehen ja, es geht um reine Administration. Und die reine Frage
also hat Dampferschluss ist meiner laienhaften Meinung zufolge keine administrative Frage.
Die Frage ist nur, ob der Laie das erkennt, dass er Dampferschluss ist.
Ist das gescheit?
Ist es gescheit, jemanden
am Telefon sitzen zu haben, der nicht medizinischer Fachmann ist?
Brauchen Sie nur über die Grenze schauen. In Ungarn ist das nicht möglich. In Ungarn sitzt an jeder Leitstelle ein Mediziner zum Beispiel.
Nach welchen Kriterien, Herr
Landesrat? Aber darf ich noch kurz zu dem Erste-Hilfe-Problem sagen? Seit 20 Jahren rede ich mit dem Mund, wo sie, dass das gemacht wird. Ja. Renn zu Politikern, dass das in Schulen als Pflichtfach eingeführt wird. Ja. Seit 20 Jahren. Null Reaktion.
Bleiben wir jetzt noch mal ein bisschen bei einem Beispiel, Herr Landesrat. Nach welchen Kriterien kann oder soll oder muss jetzt dieser Telefonist entscheiden, ob das jetzt ein dringender Fall ist oder nicht, wenn er nicht medizinisch ausgebildet ist?
Es gibt ja immer wieder auch den Vorwurf, dass es bei den Notarzteinsätzen gewisse Fehleinsätze gibt. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn es Fehleinsätze gibt. Mir ist lieber, das Auto fährt einmal mehr aus und es war sozusagen unnötig, als erst einmal zu wenig. Also das kann nicht das Problem sein und es ist schon klar, es ist wichtig, dass in der Zukunft in der Leitstelle jemand sitzt, der das auch vernünftig steuert.
Ich also da wird es Änderungen geben?
Naja, das ist sicherlich eine Aufgabe. Aber es gibt ja auch immer wieder die Berichte, denen zufolge natürlich auch schon bei der Alarmierung fürchterliche Fehler passieren. Dass also erstens einmal nicht gesagt, wo es ist. Dass man natürlich in der Nervosität vergisst, welche Straßen das ist. Also da gibt es auch grundsätzlich, also ich meine, es ist notwendig, um es noch einmal deutlich zu sagen, die Ausbildung zu verbessern. Es ist aber auch notwendig, dass die Bevölkerung hier auch entsprechend mehr tut, als das bisher der Fall ist.
Jakob Gumber von der Gewerkschaft.
Also, Herr Landesrat, ich muss da schon auf irgendwas, auf was Wesentliches. Sie haben jetzt gerade zweimal hintereinander wiederholt. Sie geben gerade da auf ein Mikrofon zu, Sie wissen von Fehlern. Das Zweite, Sie wissen, dass die Laienhilfe in Österreich nicht funktioniert. Das weiß ich natürlich auch. Und ganz am Anfang haben Sie gesagt, im Wesentlichen funktioniert das System gut. Dann erst recht werden Sie aufgerufen, das fehlende Stück, genau um das geht es uns, in diesem System zu unterstützen.
Was ist dieses fehlende Stück aus Ihrer Sicht?
Das fehlende Stück sind ein gewisser Teil von Sanitätern, zahlenmäßig, die besser ausgebildet sind. Besser heißt, mit teilweise ärztlichen Kompetenzen, über die, wie ich schon gesagt habe, ein Grundkonsens besteht, die aber lebenserhaltend, lebensrettend sind und die in Wirklichkeit nicht so ein großer Kostenfaktor sind. Und bei den Kosten muss ich bitte dazu sagen, also bitte hier an die anwesende Runde, bitte hier geht es nicht um Kosten, hier geht es um Menschen.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Gehen Sie einmal mit Budget verhandeln und versuchen Sie einmal noch eine Million, eine zweite Million zu kriegen, damit wir endlich sozusagen unser ganzes System finanzieren können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Sie kriegen aber 10 Millionen zurück.
Das weiß ich schon.
Wenn Sie jemanden anständig versorgen,
ich gebe Ihnen ja recht.
1 Million, 10 Millionen.
Herr Landesrat, aber die Frage, die müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich für die Hörer klären. Wer sind denn da die offensichtlich Mitverantwortlichen, die dafür das Geld nicht hergeben?
Das Problem ist bitte den volkswirtschaftlichen Nutzen, wenn wir den irgendwo kassieren könnten. Ich habe das immer wieder gesagt, könnte man die Auto in Gold machen. Das ist schon klar. Nur jetzt das drüber zu bringen, und der Ingenieur Burger weiß es genau.
Sperrt ein Rehab-Zentrum zu, investieren Sie das in das Rote Kreuz, und damit haben Sie sofort 10 Millionen zurück.
Sagen Sie es bitte schon einmal der Gewerkschaft, wo wir was zusperren.
Ja. Herr Grumbach?
Also, Herr Landesrat, Sie haben gerade gesagt, die Kostendebatte, und genau das ist es. Die Patienten fragen nicht, was es kostet. Sie sind dafür politisch zuständig. Und deswegen haben wir auch unseren Titel gehabt, Notfallpatienten haben keine Lobby. Es bestätigt sich ja da wieder, die Notfallpatienten können nicht reden, weil sie werden mit der Kostenfrage überfahren.
Also bitte um Entschuldigung, aber es werden oder es wurden in den letzten Jahren in Österreich, in Niederösterreich Tausende, Zehntausende durch dieses System gerettet. Und ich gebe schon recht, dass es natürlich dann auch Fälle gibt, wo sozusagen nichts mehr zu machen ist. Das ist ja keine Frage. Nur wenn Sie, ich sage das einmal ganz hart, wir alle wissen, dass unser Leben endlich ist. Und wenn wir so haben wollen, dass das nicht so ist, dann müssen wir jeden einen Arzt dazustellen. Wenn nur einen Facharzt, dann brauchen wir einen Chirurgen. Was ich, und das wird es nicht spielen.
Das System, nämlich das Rettungssystem, hat Grenzen.
Das Rettungssystem hat überall Grenzen. Besonders, wo der Herr Professor gesagt hat, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, ich möchte dort nicht leben und gerettet werden von diesen Leuten. Und schon gar nicht von den Paramedicus in Amerika.
Also ich schon.
Mag sein, ich war schon mehrmals da üben, kenne dieses auch. System. Dort finden sie nämlich keinen Arzt. Ja. Und ich vertraue eigentlich nur in solchen Fällen, wenn es wirklich um Fragen geht, einen Jahr über mehr als 10 Jahre ausgebildeten Arzt, also, und nicht einen Paramedikus. Mag schon sein. Und denken Sie, in Amerika gibt es auch keine Hipsfristen. Haben ausgebildete Notfallsanitäter, bilden jährlich weitere Notfallsanitäter aus. Es sind in Niederösterreich 1467, ich habe hier meinen Bericht, die sind ausgebildet, aber das ist nicht Sache des Roten Kreuzes,
sondern Sache
des Gesetzgebers. Da müssen Sie die Ärzte fragen, ob das wollen. Sie müssen einmal Ihre eigenen Kollegen fragen, ob die das wollen. Die Ärztekammer will nämlich die Rechte der Ärzte fixiert haben.
Die Diskussion, die zeigt ganz offensichtlich, dass es um Interessensvertretungen im wahrsten Sinn des Wortes geht. Jetzt fragen wir mal, wie es dem Johann geht, der möglicherweise ein Patient einmal gewesen ist oder sein wird. Hallo?
Ja, grüß Gott, hier spricht Johann.
Bitte.
Ich möchte mir also der Polemik des Herrn Burger nicht unbedingt anschließen. Zum Ersten sei gesagt, ich bin also circa 30 Jahre im Notfallsystem tätig, allerdings nicht in Niederösterreich, wohne aber in Niederösterreich, und bin ich und meine Familie sind schon mehrmals betroffen gewesen, also durch die dort tätigen Rettungsgesellschaften. Das ist also zuletzt einmal so weit gegangen, dass meine Tochter mit dem Rad gestürzt ist, bewusstlos auf der Straße gelegen ist. Ich habe die nächste Rettung angerufen und der junge Bursch hat mir so treuherzig mitgeteilt, offensichtlich war er ein Befehlsempfänger, hat mir treuherzig mitgeteilt, ich soll mir vom Namen des Arztes, den hat er mir genannt, einen Zettel holen. Das hat mich dann dazu bewogen, der Arzt ist 5 Kilometer entfernt, ich habe das abgelehnt, habe das Rote Kreuz dann zur Anzeige gebracht und habe das Kind selbst ins Krankenhaus transportiert.
Wo ist da jetzt konkret Ihr Ansatzpunkt, wie man es besser machen könnte?
Das ist ein konkreter Ansatzpunkt. Also ich unterstütze die Idee, die also jetzt geboren wurde, sehr, vor allem in Niederösterreich, wo es also immense Schwachstellen gibt. Wenn man bedenkt, ich muss auch den Herrn Landesrat Wagner widersprechen, der meint, dass also durch die Freiwilligenorganisation eine Menge Geld gespart wird. Man müsste sich, und ich weiß, das ist sehr schwierig, einmal nachrechnen, was die Rehabilitationskosten durch unsachgemäße, schlampige und fahrlässige Versorgung verursachen. Ich weiß, es ist ein Patient von der Trage gefallen, ein Notfallpatient, der querschnittgelähmt war. Was ist mit dem? Da muss man mal nachrechnen, was hätte das gekostet,
wenn
das ein Hauptamtlicher gemacht, ein ausgebildeter, qualifizierter?
Johann, ich frage mal in die Runde, muss ein bisschen auf die Uhr schauen, frage in die Runde, ob es dazu bitte Rechnungen und Zahlen gibt,
Professor Sterz. Ein berühmter Österreicher, der nach Hannover ausgewandert ist, dort der Chef der Unfallchirurgie geworden ist, wirklich einer der Weltkliniken, hat 100 Studien vorgelegt, wo ein Schilling, den Sie in die Präklinik, also das, was das Rettungswesen betrifft, investieren, 10-mal zurückkommt. Wohin investieren wir? In Riesenkrankenhäuser, in Rehabzentren.
Das heißt, wir machen zu viele Reparaturmedizin.
Nein, eigentlich, ganz richtig. Wenn wir Pflichtfach Erste Hilfe hätten, wenn wir Sanitäter hätten und natürlich auch notfallmedizinische Ausbildung in den Universitäten, gibt es ja überhaupt nicht. In der Medizin wird nicht einmal notfallmedizinisch ausgebildet. Wenn wir endlich diese Lücke am Anfang der Krankheit schließen würden, anständig, dann könnten wir uns viel, viel ersparen. Und ich habe das nicht berechnet. Czerny in Hannover und viele, viele andere Leute. Der Erste, der das berechnet hat in Österreich, war der Böhler. Der hat Unfallkrankenhäuser gebaut. Und was glauben Sie, was der damit Geschäft gemacht haben? Schauen Sie sich diese Versicherungsgebäude der Unfallkrankenanstalt an. Dort wird Geld gemacht, weil er erkannt hat, Erstversorgung ist entscheidend.
Ingenieur Burger, durch die Medien geistern dieser Tage Schlagzeilen von den hilflosen Helfern und von hervorragender Ausrüstung, technischer Ausrüstung der Einsatzwegen, der Rettungsautos, aber der fehlenden Möglichkeit, nämlich auch der gesetzlichen Möglichkeit, dass die Sanitäter entsprechend was tun können. Wenn wir jetzt davon ausgehen, so wie Sie es gesagt haben, die Ausbildung ist nicht so schlecht, dann müsste Sie sich als Rotes Kreuz doch eigentlich wünschen, dass hier viel unmittelbarer und viel aktiver eingegriffen werden kann von Ihren Leuten, von Ihren 30.000 auch Sanitätern, die nicht hauptamtlich angestellt sind.
Sie haben vollkommen recht, dort ist sicher anzusetzen, ist überhaupt keine Frage.
Warum ist noch nicht angesetzt worden?
Das ist Sache der Gesetzgeber, wir haben mehrere Vorstellungen.
Ja, wenn Sie es wünschen und Sie fordern.
Naja, wir fordern sicherlich, aber es gibt ja auch andere Gruppen, die nicht haben wollen. Sie kennen gerade, der medizinische Bereich ist ja sehr, sehr sensibel. Sie wissen die Empfindlichkeit mancher Ärzte oder Organisationen, dass hier irgendjemand nur irgendetwas macht, denken Sie nur an den Bereich der Masseure und der Heilhelfer und so weiter. Welche Schwierigkeiten allein in diesem Bereich.
Die Ärztekammer hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, den Sanitätern mehr Kompetenzen zu gestatten.
Sind Sie Vertreter der Ärztekammer?
Professor Elias, letzte Woche Gespräch mit ihm, Chef der Ärztekammer, Notfallreferat, hat eindeutig gesagt, wenn die Ausbildung besser wird und vor allem anerkannt wird gesetzlich, sofort Kompetenzen delegieren an die Sanitäter.
Das heißt, der Ball ist wieder bis zu einem gewissen Grad bei Ihnen und Ihren Kollegen, Landesrat Wagner.
Ich habe schon gesagt, es ist sicherlich wichtig, in der Zukunft die Ausbildung ständig zu verbessern. Und es ist sicherlich, und es wird ja ein Weg sein, sicherlich auch so sein, dass in der Zukunft die hauptamtlich mehr werden und die natürlich auch wesentlich besser ausgebildet sind als einer, der sozusagen nur freiwillig ist, keine Frage. Nur das Ganze muss sozusagen in einen Prozess gehen, der auch finanziell verträglich ist. Also es hilft nichts, wenn wir also heute hier Luftschlösser bauen, die wir in Wahrheit nicht wirklich errichten können.
Aber wenn die Freiwilligen, wenn die ehrenamtlichen Sanitäter, diese 30.000, bleiben wir jetzt bei dieser Zahl, wenn die bei gleichen sonstigen Rahmenbedingungen jetzt manches tun dürfen, was sie bis jetzt nicht tun dürfen, würde es doch schon einmal die Qualität der Erstversorgung gesteigert werden, ohne dass das was kostet.
Ich sage noch einmal, es ist wirklich eine große Frage, ob ich jetzt jemand mit einem eingegipsten Daumen ins Krankenhaus führe oder ob ich sozusagen einen Notfallpatienten nach einem Herzstillstand mit dem Notarztwagen abhole. Ich glaube, das muss man doch hier
und
sehr streng auseinander.
Fangen Sie endlich damit an, sonst diskutieren wir in 20 Jahren noch immer. Fangen Sie klein, weil sonst, Sie müssen ja nicht gleich Raum bauen. Sie können ja ein Haus in Rom einmal erbauen. Aber das wird nicht gemacht seit 20 Jahren. Das Einzige, auf was gewartet wird, ist das Rote Kreuz, die ja super sind. Die machen ja Freiwilligenausbildung ganz top.
Herr Professor Sterz, machen Sie einen ganz konkreten Vorschlag. Was könnte so ein erster Schritt sein und ein zweiter Schritt, bevor wir quasi jetzt alles auf einmal neu erfinden?
Dass wir mal 100 Sanitätern Möglichkeiten geben, diese Fachausbildung, die Gewerkschaft vorschlägt, zu machen. Und dann vielleicht in den nächsten 10 Jahren wieder 100 und dann wieder 100. Und dann werden wir zum Schluss in 20 Jahren zurückschauen. Man muss ja nicht gleich von heute auf morgen ganz Rom bauen.
Jetzt darf ich es noch einmal sagen. In den letzten 10 Jahren wurde aus dem Stand in Niederösterreich dieses Notarztsystem aufgebaut. Das kostet uns heute 100 Millionen.
Aber bringt Ihnen ja was?
Nein, sage ich ja. Und wenn wir also schrittweise, und dazu bekenne ich mich auch, das Ganze verbessern, dann wird es auch möglich sein. Es geht nur nicht aus dem Stand jetzt sozusagen das alles. Und nein, das wird dann niemand verlangen.
Sie hören schon, Schlusssignation läuft. Der Landesrat, letzte Frage an Sie, an den verantwortlichen Politiker. Was werden von Ihrer Sicht her die nächsten Schritte sein? Wird so wie hier eine Kurzdiskussion, ein ausführliches Gespräch, weitere Verhandlungen mit den verschiedenen Interessensgruppen geben?
Wir haben ja laufend Gespräche und es gab ja Symposien über diese Frage. Aber es ist halt leider so und ich tue tut mir fürchterlich leid, dass ich Gesundheitsreferent immer wieder über das Geld reden muss. Tut mir wirklich leid. Aber man muss es auch zur Kenntnis nehmen, dass wir hier gewisse Probleme zurzeit haben, die wir versuchen müssen, sozusagen schrittweise zu ändern und damit das andere zu ermöglichen.
Das ist ein Appell letztlich an die Patienten mit der Bitte um Geduld. Die Hoffnung bleibt natürlich damit, dass die Geduld auch tatsächlich Platz greifen kann. Ich bedanke mich für diese Diskussion. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dem Radioclub.